Könnt ihr noch?
Es ist ein voller und guter Tag gewesen hier in der Bibelschule Brake. Eindrücke, Erlebnisse, Begegnungen, Segen von oben. Herzlichen Dank an die Bibelschule für das, was wir hier an diesem Tag genießen können. Jawohl. Nun will ich mein Bestes versuchen, aus einer geplanten halben Stunde eine knappe zu machen. Das ist mir nicht immer geschenkt, aber vielleicht könnt ihr mitbeten, dass das so knapper über die Bühne geht als sonst. Das ist, wenn man müde ist, nicht immer das Einfachste. Ich kann aber auch einfach einige Blätter wegwerfen und dann machen wir Schluss, wenn mir die Blätter ausgehen. Hier. Wachsen ohne groß zu werden. Aber was ist, wenn einer von sich selbst behauptet, ich bin der Größte? So schließt beispielsweise Cassius Clay, den wir als den Boxkämpfer Muhammad Ali kennen, 1964 ein Gedicht über sich selbst. Ich bin der Größte. Fairerweise sollte ich allerdings bekennen, dass er in jenem Gedicht nur von Boxkämpfern spricht. Also von ihnen sei er der Größte, das billige ich ihm auch gern zu. Oder populärer als Jesus, so die Beatles, laut John Lennon 1966, der sich allerdings, das wusste ich nicht, sich für diese Worte entschuldigte, die Medien aus dem Zusammenhang gerissen hätten, meinte er. Ja, und dann behauptet auch der Apostel Paulus, er sei der Größte, schränkt das aber ein mit den Worten, er sei der größte Sünder und gibt es sogar öffentlich zu. Das ist starker Tobak. Ein Apostel des Herrn Jesus trägt die Auszeichnung größter Sünder und gibt es sogar öffentlich und schriftlich zu. Warum sagte er denn diese unschmeichelhaften Worte über sich selbst? Schauen wir uns ein wenig in seiner Geschichte, um die Antwort zu finden. Geboren wahrscheinlich im ersten Jahrzehnt nach Christus. Geboren in Tarsus, Hauptstadt der römischen Provinz Cilizien, im jetzigen Südosten der Türkei. Eine reiche Stadt, die von Kommerz geprägt war. Dort wurde aus Ziegenhaaren ein Stoff hergestellt, der Feuchtigkeit und Kälte abhielt. Eigentlich geeignet für Slipperland. Tarsus rühmte sich auch als Universitätsstadt auf gleicher Augenhöhe mit Athen und Alexandria. Schämen brauchte man sich nicht dafür, dass man aus Tarsus wegstammte, wie wir hier in Lippe zu sagen pflegen. Geboren wurde Paulus auch als römischer Staatsbürger. Nun, das waren die wenigsten Leute im Römischen Reich, wenn sie nicht in Rom geboren waren. Wahrscheinlich gab es in Tarsus, dort in Südost der Türkei, Kleinasien, Cilizien, nur eine Handvoll, sozusagen eine Elite, die von sich behaupten könnte, römischer Staatsbürger zu sein. Von daher liegt die Vermutung nahe, dass seine Familie wohlhabend gewesen sei, dass die römische Staatsangehörigkeit vom Vater oder vom Großvater gekauft wurde. Wissen können wir das nicht genau. Geboren wurde er auch als Jude aus dem Stamm Benjamin. Wie der erste König Israels überhaupt, hieß er Saulus aus dem gleichen Stamm. Dieser Name bedeutet Erbetener. Und dann sagt er von sich, er sei ein Hebräer der Hebräer. Hier wird etwas von seinem Elternhaus mitgeteilt. Dort wurde Hebräisch gesprochen und auch das verwandte Aramäisch. Man hätte erwarten können, dass als römischer Bürger in einer Universitätsstadt erzogen dass er sich als Hellenisten bezeichnen würde, als Grieche. Aber er bleibt ein Hebräer. Der Einfluss der griechisch sprechenden Welt blieb irgendwie außen vor. Als er sich später zu Jesus bekehrte, dort auf dem Weg nach Damaskus, spricht der Herr ihn in seiner Muttersprache auf Hebräisch an. Das lesen wir in Apostelgeschichte 26, Vers 14. In einer solchen hebräisch geprägten Familie wird er mit 5 Jahren die Schule angefangen haben. Angefangen haben, die Heilige Schrift zu studieren, sowohl zu Hause als in der Schule. Es überrascht dann nicht, dass diese fromme Familie diesen hochbegabten, äußerst fleißigen Jungen mit etwa 14 Jahren nach dem 1000 Kilometer entfernten Jerusalem schickt, um dort unter dem renommiertesten Theologen überhaupt zu studieren, Gamaliel dem Ersten. Wie berühmt Gamaliel war, zeigt das Trauern um ihn, als er verstarb. Und etwa mit diesen Worten: Nun höre die Herrlichkeit der Tora, die 5 Bücher Mose, auf. Zu Ende sei es mit der Reinheit und mit dem Abgesondertsein, klagten seine Anhänger. Viele von uns kennen Dr. Arnold Fruchtenbaum, Amerikaner jüdischer Abstammung, der recht oft zu Vorträgen hierzulande unterwegs ist und regelmäßiger Gastdozent in der Bibelschule. Er stammt, wie er in seinem Büchlein schreibt, aus einer frommen Rabbinerfamilie. Und was er da über seinen Großvater schreibt, gibt uns einen Eindruck, mit welcher Gründlichkeit der fromme Jude die Heilige Schrift studierte. Ich lese mal gar ein paar Sätze aus dieser Geschichte. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, wie viel Zeit mein Großvater mit dem Studium der Schriften zubringen musste, ehe er Lehrer werden konnte. Mit 18 Jahren konnte er die 5 Bücher Mose auf Hebräisch auswendig aufsagen. Mit 18 Jahren konnte er das ganze Alte Testament, hebräische Alte Testament, auswendig. Hört er, was ich sage? Das ganze AT auswendig? Dann ist das Examen, was man hier in AT schreibt, wo ich einer der Peiniger bin, ein Klacks dagegen. Als er 21 Jahre alt war, machte er eine abschließende Prüfung. Jemand zeigte mit dem Finger auf eine Stelle auf der Deckel einer sehr dicken hebräischen Bibel und an dieser Stelle wurde ein Nagel in das Buch eingeschlagen. Mein Großvater musste dann aus dem Gedächtnis angeben, durch welches Wort auf jeder einzelnen Seite in der richtigen Reihenfolge der Nagel durchgegangen war. Das hätte mal bei Gottschalk kommen sollen, nicht wahr? Das ist eine gute Methode, schreibt Arnold, um die Bibel zu kennen. Der Grund für ein so rigoroses Auswendiglernen bestand darin, dass die Bibel in dieser Gruppe die Grundlage für alles Lernen war. Den Rest seines Lebens verbrachte mein Großvater mit dem Studium der prophetischen Kommentare und Überlieferungen der jüdischen Väter. Er konnte aber, und hier kommt das Tragische, nie selber beurteilen, was er las. Sein Verständnis dafür war lange vor ihm durch die rabbinischen Lehren festgelegt worden. So wich er nie ab von dem, was die früheren Rabbiner über die Bedeutung dieses oder jenes Wortes gesagt hatte. Obwohl er die Bibel so gut kannte, war er nicht imstande zu erkennen, dass Jesus der Messias ist. Es steht man bewundernd da vor einem Mann, der sich so der Schrift widmet, dass er sie ganz auswendig kann. Und dann findet er, ob all dieses Wissens nicht zu der zentralen Wahrheit des Alten Testamentes, nämlich zu Jesus Christus, dem Messias. Aber zurück zu Paulus, der ja äußerst erfolgreich und zielstrebig studiert hat und gearbeitet hat. Im Galaterbrief in Kapitel 1 sagt er: Im Judentum übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Im Philipperbrief sagt er, im Hinblick auf das Gesetz sei er ein Pharisäer, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz sei er untadelig gewesen. Ich hoffe, dass meine Schüler wissen, dass es im Alten Testament 600 und wie viel? 13 genau Gebote gibt in den 5 Büchern Mose. Und Paulus kann von sich sagen, was das Gesetz anbelangt, sei er untadelig gewesen. Ein Pharisäer, nun das ist nicht unbedingt was Negatives, sie achteten das Wort sehr hoch und führten einen zuchtvollen Lebensstil. Es war die strengste Richtung seiner Religion. Paulus war ein Pharisäer. Dass die Pharisäer zu den stärksten Gegnern Jesus zählten, das werden wir noch später einmal sagen. Und neben dem Studium, was Paulus betrieb in Jerusalem, 1000 Kilometer von zu Hause entfernt, lernte er noch einen praktischen Beruf, entweder da oder vorher schon. Das überrascht uns, weil das heute nicht so passt wie damals. Heute trifft man für gewöhnlich nicht Professoren an und andere Akademiker, die auch Dreher oder Kfz-Mechaniker sind. Aber damals sollten die Rabbiner einen Nebenberuf haben, damit sie sich selber unterstützen konnten. Es kann sogar sein, dass die Eltern einen derartigen Betrieb zu Hause hatten und dass er dort mitgearbeitet hat. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gibt uns ein Bild von Paulus, um den es heute Abend geht. Im Vorbeigehen noch schnell ein paar andere Bemerkungen zum Ausschmücken. Er scheint körperlich schwach gewesen zu sein, wie er es selber ausdrückt in 2. Korinther 10, 10. Ein besserer Schreiber als Redner, ihm lag das Rednerpult nicht zu, und wahrscheinlich zeitlebens ledig. Die Regelung, wonach Mitglieder im Hohen Rat, dem er bald angehören würde, verheiratet und Väter sein müssen, griff erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts. So heißt die Tatsache, dass er dem Hohen Rat angehörte, nicht unbedingt, dass er einmal verheiratet und dann wohl verwitwet wäre, wahrscheinlich zeitlebens ledig. Außerdem war er Städter, er lebte in Tarsus und in Jerusalem und Rom, zwar Hebräer durch und durch, aber sehr zu Hause in der damaligen Welt, wie seine Bildersprache es verrät, wenn er vom Sportstadion spricht oder von Gerichtsstätten oder von Prozessionen oder vom Markt. All das, was ich bis jetzt zusammengetragen habe, erkennen wir sozusagen im Nachhinein. Diese Fakten finden wir meistens in seinen Briefen, die er später als Christ und Apostel geschrieben. Wo begegnen wir aber das allererste Mal den Apostel Paulus in der Bibel, in der Apostelgeschichte? Ich stelle mir ein Interview vor mit den Aposteln Petrus und Johannes, wo ich frage, meine Herren, wo und wann seid ihr zum ersten Mal unserem verehrten und gelehrten Bruder Paulus begegnet? Antwort: Als er Mitglied im Hohen Rat der Hinrichtung von Stephanus zustimmte. Früher, jetzt rede ich wieder, hatte ich Paulus beim Tod des ersten Märtyrers im Christentum eher eine Statistenrolle zugedacht. Hey, du da, halt mal schnell meinen Mantel, ich muss arbeiten. Aber er war wesentlich mehr als das gewesen. Einer der Legitimmacher dieses grausamen Mordes. Hatte noch kurz davor sein verehrter Lehrer Gamaliel beschwichtigend auf die fanatischen Gesetzlehrer eingewirkt, so ist sein Schüler aber keineswegs zu bremsen. Wissen wir noch, was Gamaliel sagte, als einige sich gegen das Christentum stellten? In Apostelgeschichte 5 lesen wir: Lasst von diesen Menschen ab. Und lasst sie gewähren, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Aber so war Paulus nicht. Bald nachdem Gamaliel diese Worte gesprochen hatte, als Stephanas auftrat, dieser schlichte, couragierte Diakon nur, konnte die gesamte versammelte und gelehrte jüdische die jüdische Gelehrsamkeit der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, indem er sprach. Welch eine Verblendung. Wie konnte man Jesus, den bezeugt Auferstandenen, so verkennen? Ja, und deshalb und im Nachhinein sah sich Paulus, der Stephanus Hinrichtung zustimmte, als größter Sünder. Aber das ist nur der Anfang. Ganz schnell einige Stellen aus Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde und drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und dann in Kapitel 9. Saulus aber, der nach Mord und Drohung schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, das meint also Christen, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Und dann wird er in Kapitel 22 sagen, dass er auf diesem Weg bis auf den Tod Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Er meinte in Kapitel 26, er müsste vieles gegen den Namen Jesus tun. Und er hat die Christen durch Strafen zur Lästerung zwingen wollen. Paulus, welch ein Zeugnis. Kein Wunder, dass er sich rückblickend als Lästerer, als Verfolger und als Frevler bezeichnet. Vergessen wir nicht, Paulus kannte die Heilige Schrift bis zum geht nicht mehr. Er kannte sie inwendig und auswendig, aber er verkannte sie. Sie zielen auf Jesus, aber den hielt er für einen Gotteslästerer und wurde dabei selber zum Lästerer. Er hat zu Füßen des größten damaligen Gesetzeslehrers studiert und war von ihm fehlgeleitet worden, weil er nicht Jesus als den Messias erkannte. Er hatte einen Eifer an den Tag gelegt, der seinesgleichen nicht fand, aber es war ein Eifer ohne Verstand. Und am Ende muss er zugeben, ich bin der größte Sünder. Das muss ich noch ein bisschen weiter ausführen. Paulus glaubte an den Gott der Bibel, nicht an irgendeinen heidnischen. Aber er hatte ein derartiges Zerrbild von ihm, dass er zum Gotteslästerer wurde, während er sich selbst als Gottesdiener verstand. Er hat sein Leben zuchtvoll gelebt, war nach dem Gesetz untadelig und dennoch der größte Sünder. Aber vielleicht komme ich Paulus zu hart, sagt hier jemand. Müssen wir nicht seine Worte mit einbeziehen, wenn er sagt, dass er unwissend und im Unglauben gehandelt hat? Ja, das stimmt. Aber sein fehlendes Wissen entschuldigt nicht. Am Kreuz betete Jesus für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, was sie tun, ist Sünde, auch wenn es in Unwissenheit geschieht. Ja, und dann kommt dieser größte, dieser bedeutungsvollste Tag in seinem Leben. Ausgerüstet mit Haftbefehlen steigt der flüchtenden Christen nach Damaskus, nach Syrien nach. Und unterwegs begegnet ihm der auferstandene Jesus. Mit Blindheit geschlagen sieht er ihn nicht, sondern hört nur seine Stimme vom Himmel: Ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Augenblick muss das Wunder passiert sein. Der größte Jesus-Gegner bricht nicht in Flüchen und Toben aus, sondern fragt kleinlaut: Was muss ich tun, Herr? Ja, und dann kommt er tatsächlich, wie er geplant hatte, zu den Christen nach Damaskus. Aber er kommt blind an der Hand geführt, auf Weisung wartend. Kein Wunder, dass Gott, der hier Regie führt, dieser Begegnung dort mit Christen in Damaskus durch zwei Visionen vorbereitete. Beides Paulus und sein Heiler, ein Christ in Damaskus, werden von Gott auf das Aufeinandertreffen vorbereitet. Wahrscheinlich hätte der Ananias mehr als eine Beruhigungstablette gebraucht, als er dieses von Gott hörte. Herr, sagt er, ich habe vieles von diesem Mann gehört, wie viel Böses er Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Er kann nicht verstehen, dass er zu diesem hin soll. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Königen und Heiden, vor die Kinder Israels zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und der gute Ananias, der packt's. Er geht hin, tritt in das Haus, legt seine Hände auf ihn und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, damit du wieder sehend wirst und erfüllst wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und zugleich verkündigte er in den Synagogen, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wir kennen die Geschichte so gut, aber spannender geht das gar nicht. Vom größten Jesus-Gegner zu einem treuen Jünger des Herrn. Halleluja. Besser könnte man sich das gar nicht denken. Wer hätte sich so einen Ausgang dieser Geschichte denken können? Radikaler geht es kaum. Krass, glaube ich, sagt man zu dem, wenn es besonders ist heute. Hier zeigt die Mission des Gottessohnes größten Erfolg. Sünder retten. Das ist nun mal seine Spezialität, und das greift hier. Hier wird die Gnade Gottes über alle Maßen groß. Paulus ist Erbarmung widerfahren. Dies ist amazing grace pur. Paulus schreibt später, dass ihm dies zum Vorbild passiert ist für alle, die künftig an Jesus gläubig werden sollen zum ewigen Leben. Kein Wunder, dass Paul Gerhard es nicht lassen konnte, für uns alle zu dichten: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmen der und ich nicht wert. Und John Newton sagt mit seinem Amazing Grace quasi Amen dazu. Newtons eigene Vergangenheit in menschenerniedrigenden Sklavereigeschäft passt sehr gut dazu. In der Tat rettet Jesus Menschen, die für uns hoffnungslos wären. Und diese Geschichte kann man durch die Jahrhunderte verfolgen. Und es gibt viele davon. Ich wollte drei erzählen, aber ich erzähle eine. Und die erzähle ich schnell. Letztes Jahr war ich beim Missionsfest in Vancouver mit etwa 30.000 anderen Leuten und hörte da den Stefan Lungu reden. Mann ein bisschen älter als ich, mit einer dunkleren Hautfarbe. Und er erzählte seine Lebensgeschichte, kam aus Rhodesien, dem heutigen Simbabwe. Nachzulesen übrigens in deutscher Sprache in dem Buch Der aus dem Schatten trat. Seine Mutter war 14, als er geboren wurde. 19-jährig hatte sie bereits drei Kinder. Mit Hilfe von Alkohol versuchte sie, das Leben mit einem gewalttätigen Ehemann zu ertragen, schaffte es aber nicht. Als sie eines Tages in der Stadt war, ließ sie den 5-jährigen Steve mit seinem 3-jährigen Bruder und dem Säugling schnell, um auf die Toilette zu gehen, und kam nie wieder. Verschwand einfach. Endlich fand die Polizei diese drei und verteilte sie auf Kinderheime. Bereits mit 10 Jahren hauste Steve unter Brücken und lebte aus den Mülltonnen anderer. Drogen kamen bald dazu. Sehr bald wurde er zu einem kriminellen Bandenführer. Eines Abends, etwa 20 Jahre alt, schickte er sich an, mit seiner Bande an eine Bank in die Luft zu jagen und auszurauben. Als er an einer Zeltevangelisation vorbeikam, entschloss er sich im Handumdrehen, hier seine Molotow-Cocktails einzusetzen. Er postierte seine Jungs überall im Zelt und sagte, er wolle erst 2 Minuten zuhören. Und die hatten es in sich. Gerade stand vorne eine junge, hübsche Dame, wie er ausführte, und erzählte. Er sagt, das passt gar nicht zum Christentum. Die sehen nicht gut aus, die Frauen, und haben alle platte Nasen. Und hier steht so eine da vorne. Sie gab dann an den Evangelisten weiter. Und Als er die Bibellese getätigt hatte, sagte er, der Herr habe ihn klar gemacht, dass heute Abend viele Menschen ihr Leben lassen würden hier. Und er beginnt zu weinen. Bevor er es wusste, blieb Steve für die ganze Predigt und war unterwegs nach vorne, um mit dem Prediger zu reden, als eine rivalisierende Bande das Zelt stürmte und losballerte. Und die Zuhörer flohen alle. Nur der Prediger blieb. Und Steve auch. Und er erzählt dem Steve von Gottes Liebe. Das war dem jungen Bandenführer zu viel. Wo sollte er in all dem Schweren seines jungen Lebens wohl Gottes Liebe zu spüren bekommen haben? Er griff nach seinem Messer, um auf den Prediger loszugehen, hielt dann aber inne und erzählte stattdessen seine Geschichte. Und als der Prediger das hörte, er hörte nämlich geduldig zu, erzählte er selber mit leiser Stimme von einer jungen Dame, die unterwegs nach Johannesburg am Straßenrand brutal vergewaltigt wurde. Mit dem 9 Monate später geborenen Jungen kam sie nicht klar. Verzweifelt wickelte sie es in ein Handtuch und tat es in eine öffentliche Toilette, direkt ins Klo. Eine andere Frau kommt danach rein, findet das Kind und rettet es. Der Evangelist wurde stille und fügte dann hinzu, der Junge bin ich, das war meine Mutter. Steve bekehrt sich an dem Abend. Im Bus unterwegs nach Hause zu seiner Brücke bezeugt er schon seinen Glauben. Dann lernt er mit 22 Jahren lesen und geht nach auf eine Bibelschule. Nacheinander findet er zu seinen Eltern und Geschwistern und nimmt sie an. Die Bibelschule hat ihn sehr geplagt. Er hat noch nie mit Messer und Gabel gegessen und verletzte sich dabei. Er wurde wiederholt sehr sauer auf den Verfasser von Gebet für die Welt. Wie heißt er nochmal? Mein Name fällt mir. Patrick Johnson, jawohl, der war sein Lehrer nämlich. Und dann ist er Prediger geworden. Und die Tatsache, dass ich ihn einige Jahre später vor 30.000 Menschen dort in Vancouver habe reden hören, zeugt von dem, was Gott in diesem Leben tun konnte. Denk mal darüber nach. Wen kennst du, von wem weißt du in deinem persönlichen Bekanntenkreis, wo du sagst, der wird sich nie bekehren. Aus dem kann nie was Gutes werden. Gibt es denn härtere Fälle wie Saulus und Stephanus, wenn man hier will, die große Gnade Gottes? Ich will jetzt der Zeit wegen das Rest von Paulus Leben lassen, sondern nur versuchen, den Bogen hin zu unserem Gesamtthema zu bekommen. Wenn ich Paulus richtig verstehe, würde er sagen, dass er, bevor er Jesus begegnete, er groß geworden war, ohne zu wachsen. Nachdem er alles aufzählt, was er so an Pedigree hatte in Philipper 3, dann sagt er, wie wir es heute Abend schon einmal hörten, dass er das Ganze für Schaden achten würde. Nicht für Gewinn, sondern für Schaden, sogar für Dreck oder Kot. All das hat er aber nur erkannt, nachdem er Jesus begegnete. Als ihm das klar wurde, dass er sein Leben dass er sein Leben gegen den Sohn Gottes eingesetzt hatte, dass er vor Gott maßlos schuldig gewesen war, erfuhr er die Gnade Gottes, die Vergebung der Sünden und die Gerechtigkeit Jesus wurde ihm zuteil. Er konnte neu durchstarten, ein neues Leben beginnen. Und er ist gewachsen, ohne groß zu werden, denn er schrieb all das, was in seinem Leben passierte, der Gnade Gottes zu. Ja, und an dieser Stelle können wir eigentlich anfangen, seine Briefe zu lesen. Dies ist der Hintergrund. Und was nun bei ihm neu geworden ist, wie Jesus in seinem Leben Gestalt angenommen hat, wie er in richtiger Weise wuchs. Ja, das haben wir bezeugt in all den Briefen. Ich will es in ein paar Minuten zusammenfassen anhand des Philipperbriefs. Der Philipperbrief, das wissen viele, ist mein Lieblingsbrief von Paulus. Ich habe es mit 16 Jahren studiert in einem Fernkurs, verbunden mit Radiosendungen. Mit 19 Jahren habe ich den Brief auswendig gelernt. Mit 22 habe ich ihn in deutscher Sprache auswendig gelernt. Und er hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Wisst ihr, dass Paulus in dem Brief 67 Mal auf Jesus Bezug nimmt? Er schreibt 4 kurze Kapitel und er kann es einfach nicht lassen, von Jesus zu reden. Und die prägnanteste Aussage ist, Jesus ist mein Leben. Und dann sagt er, das Ziel seines Lebens ist, Jesus zu erkennen. Und dann sagt er, dass er für alles vermag, durch den, der mich mächtig macht. Das Wunderbare an Jesus ist, dass er uns die Vergangenheit, wie schlimm sie auch ist, löscht, vergibt. Und dann er selber zu unserem Leben wird und wir dann mit ihm und durch ihn ein neues Leben führen können. Hier an diesem Ort sind viele Leute gewesen, in diesen Häusern über längere Zeit, die hier die Gnade Gottes so erlebt haben, gewachsen sind, ohne groß zu werden. Das bleibt mein Gebet für unsere absolvierende Klasse, aber für uns alle. Lass mich abschließend fragen, wie stehst du zu diesem Jesus, den Paulus erst verfolgte und später dann sagen konnte, er ist mein Leben geworden. Kann es sein, dass hier Leute sind, die zwar von diesem Jesus wissen, aber nicht wie die Bibelschüler hier bezeugen könnten, ich habe ihn persönlich als meinen Heiland angenommen, ich glaube an ihn, er geht mit mir durchs Leben. Wenn das der Fall ist, gäbe es keinen besseren Zeitpunkt als heute, diese Damaskus-Erfahrung von Paulus zu haben, die Einladung, Jesus anzunehmen, zu ihm zu kommen und an ihn zu glauben. Kann es sein, dass Gott in diesen Tagen hier den Finger auf einen wunden Punkt in deinem Leben legt, wo du sagst, ja, eigentlich strebe ich nach Größe. Eigentlich dreht sich mein Leben um mich und ich merke hier erst, dass das ein Holzweg ist. Lassen wir es nicht bloß bei Empfindungen, die wir dann unterdrücken, sondern kommen wir zu festen Entscheidungen, Jesus anzunehmen, ihm unser Leben zu weihen, den Weg zu gehen, den der Apostel Paulus dann auch nach jener Damaskus-Erfahrung gegangen ist. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, herzlich wollen wir dir danken für diesen Abend. Es ist das aber wunderbar zu hören, wie junge Leute hier dich durch dein Wort und durch das Geschehen an diesem Ort haben besser kennengelernt. Und wir befehlen sie dir an. Was ist das für eine Freude, diese Lieder zu hören und zu singen. Gesungen für uns von vielen jungen Menschen, die Jesus kennen und ihn bekannt machen wollen in dieser Welt. Hilf du uns dabei allen. Und Herr, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht angenommen hat, so möchte ich dich bitten, dass du ihm nachgehst und dass er heute Abend die Entscheidung trifft, dich anzunehmen. Und Herr, da wo du den Finger auf Wundepunkte legst, hilf du uns, dass wir nicht ausweichen, sondern uns dieser Sache stellen, und unser Leben dir weihen, denn nur das wird sich in aller Ewigkeit lohnen. So danken wir dir für all das, was du uns an diesem Tag gesagt und getan hast an Gutem. Amen.